ARD.
Hallo liebe Fans, liebe Freunde dieses Podcasts, liebe Verfolger, nach einer sehr langen Pause melde ich mich mal wieder hier zu Wort mit Neuigkeiten zu Dark Matters, kleiner Spoiler vorweg, aber vor allem, um unseren Gast auf diesem Kanal hier ganz gebührend Lebewohl zu sagen und ihn zu verabschieden und das Ganze nochmal zu Ende zu bringen. In den letzten Monaten konntet ihr ja hier den Podcast meines Kollegen Kilian Pfeffer hören. 2 Schüsse ins Herz, warum musste mein Onkel sterben, heißt das Ding. 7 Teile, in denen Kilian Pfeffer Licht in das Dunkel seiner eigenen Familiengeschichte gebracht hat. Und mich würde jetzt mal interessieren und euch sicherlich auch, wie hat er das Ganze erlebt? Was hat das ausgelöst? Gibt es neue Erkenntnisse? Also in Kurzform, was war da los? Und das kann mir natürlich der beantworten, bei dem all das zusammenlief, der das Ganze vorangetrieben hat. Kilian Pfeffer höchstpersönlich, Dark Matters Team Ehrenmitglied, wenn ich das so sagen darf. Er war bei Staffel 1 und 2 ganz federführend dabei, hat das gut begleitet und jetzt selbst eben Host von diesem Podcast 2 Schüsse ins Herz. Schön, dass du da bist, Kilian.
Ich freue mich sehr. Vielen Dank.
Also, nochmal zu der ganzen Geschichte, diesen 7 Teilen. Es geht um Robert Pfeffer, es geht um deinen Onkel. Er wurde ermordet 1979 im Libanon, in Beirut, von einem Killerkommando getötet, muss man eigentlich sagen.
Genau.
Und es ist ein Cold Case, 46 Jahre ist das mittlerweile her. Und du hast trotzdem so viel herausfinden können. Hast du das eigentlich erwartet? Hat dich das überrascht, dass da noch so viel Erkenntnis drin war?
Es hat mich total überrascht. Ich hätte es am Anfang wirklich nicht gedacht, dass doch noch so viel rauskommt. Aber ich bin total zufrieden damit. Und ja, ich fühle mich ein bisschen wie nach einer langen, langen, langen Reise, bei der ich einfach sehr viel Neues gesehen und erfahren habe.
Also du hast Robert Pfeffer ja eigentlich nur ganz unscharf in Erinnerung aus deiner Kindheit, aber du hast ihn jetzt über diesen Podcast ja wahrscheinlich nochmal richtig kennengelernt. Also was war das für ein Typ eigentlich?
Ein wahnsinnig abenteuerlustiger Typ, der voll ins Risiko gegangen ist, der sehr charmant war, der sehr viele Talente hatte auch. Also der war zum Beispiel ein guter Handwerker, der konnte auch sehr gut malen. Und der hatte so ein Talent, sich auch in fremden Kulturen so sehr gut zu bewegen. Und ich glaube, er war auch sehr, sehr selbstbewusst. Der wusste irgendwie, was er konnte. Und dachte, mit meinen Fähigkeiten kann ich auch einfach alles erreichen.
Als Journalist muss man dazu sagen.
Als Journalist.
Für das Magazin Der Stern, damals ein großes Blatt und vor allen Dingen eins, was genau solchen Typen, solchen Abenteurern unter den Journalisten wirklich auch eine Bühne geboten hat.
Heute ist Der Stern immer noch ein wichtiges Magazin, aber damals gehörte der ja zu den Top 5 Magazinen, würde ich sagen, auf der Welt. Und die haben solche Karrieren befördert, haben dadurch auch tolle Ergebnisse, tolle Geschichten bekommen und Geschichten, die so einen gewissen Wow-Effekt hatten. Und davon hat Robert ihnen auch einige geliefert, ja.
Also wir gucken uns gleich nochmal an, was nach der Veröffentlichung sich noch alles so in Bewegung gesetzt hat. Und das ist auch einiges. Aber bring uns erstmal auf den Stand. Am Ende dieser 7 Folgen, was steht da für eine Theorie im Raum, warum dein Onkel sterben musste, beziehungsweise warum er wirklich getötet wurde von einem Killerkommando?
Okay, ich hole ein klein bisschen aus. Also Robert wollte ein Enthüllungsbuch über den internationalen Terrorismus schreiben, zum Beispiel über den berüchtigten Terroristen Carlos der Schakal und über die terroristischen Aktionen von palästinensischen Gruppen in den 70ern. Und dafür hat er allerlei Menschen in diesem Milieu interviewt. Unter anderem einen Mann namens Abu Iyad. Abu Iyad war der Chef des Geheimdienstes Fatah. Fatah ist eine Organisation der Palästinenser gewesen, zu der auch der Palästinenserführer Yasser Arafat gehört hat. Und in diesem Interview hat Abu Iyad mehr oder weniger aus Versehen eine Information preisgegeben, die auf gar keinen Fall an die Öffentlichkeit dringen sollte. Also die hätte ihn in große Schwierigkeiten gebracht. Und so ist die Theorie, er hat diesen Mord in Auftrag gegeben, damit diese Information nicht an die Öffentlichkeit dringen kann.
Welche Information das war und wie das mit den Ermittlungen auch in Deutschland zusammenhängt, darauf kommen wir jetzt mal zu sprechen. Also eine der großen Erkenntnisse ist ja nach dem Ende des Podcasts und nach dem Ende deiner Recherchen letztendlich auch, dass die Ermittlungen nicht mit voller Kraft liefen sozusagen. Du hast einen neuen Zeugen aufgetan im Nachgang des Podcasts, der dazu richtig was sagen konnte.
Genau, ich habe den damals für die Ermittlungen zuständigen Staatsanwalt auftun können, nachdem der Podcast veröffentlicht war, schon ein paar Monate. Der zuständige Staatsanwalt in Hamburg, der heißt Ulf Dietmar Gerhardt. Es wäre natürlich sehr schön gewesen, den vorher schon zu haben. Ich habe erst im August 2025 mit ihm sprechen können, aber was der erzählt hat, das hat mich dann doch geplättet.
Wer ist das und warum hat dich das so aus der Bahn geworfen, was er zu erzählen hatte?
Also erstens war es so, dass der Robert kannte. Der war mit Robert auf der Schule gewesen, auf einer Hamburger Schule namens Christianeum. Und dann hat er im September 79 die Mordakte auf den Tisch bekommen und war natürlich erstmal wie vom Donner gerührt. So, was, der Robert Pfeffer, der, den ich kenne? Das war sein erster Auslandsmord, hat er gesagt. Das hat ihn, glaube ich, gerade schon mal überwältigt und quasi geradezu gelähmt, dass er jetzt also von Hamburg aus in diesem Bürgerkriegsland Libanon in Beirut ermitteln soll. Und er hat sich gefragt, wie soll das überhaupt gehen?
Das haben wir als völlig aussichtslos angesehen. Völlig aussichtslos. Das war ja damals ein unheimlich heißes Pflaster. Da war man ja überhaupt nicht sicher. Dass da die Polizei auftaucht und man im Umfeld von Carlos ermittelt, das haben wir damals für vollkommen irrsinnig gehalten. Also das war ein echtes No-Go.
Und deswegen war dann eigentlich von vornherein klar, in Beirut wird nicht ermittelt. Und damit ist dann wiederum natürlich klar, dass man diesen Fall, diesen Mordfall Robert Pfeffer niemals wird lösen können, wenn man überhaupt keine Spuren von vor Ort hat, wenn man da nicht ermitteln kann. Es ist eigentlich wie, man soll ein Puzzle machen, aber hat die Hände mit Handschellen hinterm Rücken gefesselt.
Aber was man versucht hat, ist, über den Leichnam noch Erkenntnisse zu gewinnen. Also Robert wurde ja exhumiert, Monate nachdem er, relativ schnell nachdem er erschossen wurde, dann eben bestattet worden ist. Und das hat ja wahrscheinlich auch dieser alte Schulfreund, der Staatsanwalt, angeordnet, oder?
Das hat der angeordnet. Du hast es gerade schon angesprochen. Robert war sehr schnell unter der Erde. Warum das genau so war, das weiß man eigentlich gar nicht so richtig. Also heute ist es so, wenn jemand brutal ermordet wird im Ausland, dann wird die Leiche beschlagnahmt am Flughafen und dann wird da sofort eine Ermittlung in Gang gesetzt. Aber damals war das nicht so. Könnte damit zu tun gehabt haben, dass der auch in Beirut schon mal untersucht worden ist. Aber vielleicht hat auch einfach nur jemand geschlafen, kann ich aber nicht sagen. Aber jedenfalls deswegen, als dann der Dr. Gerhard im September diese Akte auf dem Schreibtisch hatte, hatte er sozusagen überhaupt nichts und hat dann gesagt, ja, der ist ja noch nicht mal hier in Deutschland identifiziert worden. Wir haben ja gar nicht die Projektile, mit denen er getötet worden. Die sind ja wahrscheinlich noch im Körper. Und ich habe keine deutsche gerichtsmedizinische Untersuchung und hat dann diese Exhumierung angestoßen und ihn selbst identifiziert, weil er ihn ja kannte.
Was für ein Plot-Twist, oder? Dass er ihn selbst identifizieren konnte, ist ja irre. Und nichtsdestotrotz, warum hat es so lange gedauert, bis dann, ja, also wenn wir es nochmal zurückverfolgen, ne, im Juni bestattet worden, Anfang Juni, und im September erst dann diese Exhumierung. Was ist mit dieser Zwischenzeit und warum ist es gerade dann passiert?
Das ist eine sehr gute Frage, mit der ich mich lange beschäftigt habe. Also der Hintergrund dafür sind wahrscheinlich Verhandlungen, die im Jahr 79 zwischen dem Bundeskriminalamt und der palästinensischen Befreiungsorganisation PLO liefen. Es gab ja diese palästinensischen Anschlagsversuche im April 1979, weil die PLO dachte, dass die Deutschen etwas mit der Ermordung des Roten Prinzen zu tun hatten. Das habe ich im siebten Kapitel erzählt. Und danach wollte dann das Bundeskriminalamt dafür sorgen, dass einfach keine Anschläge mehr in Deutschland oder auf deutsche Institutionen im Ausland stattfinden. Und hat sich dann überlegt, okay, wie können wir das hinkriegen? Wie könnte ein Deal mit der PLO aussehen? Und dann war die Überlegung, wenn uns die PLO-Oberen versichern, dass es keine Anschläge mehr geben wird. Und das BKA hatte ja ein besonders wichtiges Ziel, nämlich die Terroristen der RAF irgendwie festzunehmen. Wenn die uns helfen, die RAF-Terroristen zu finden und keine Anschläge mehr begehen, dann können wir auch diese Palästinenser freilassen, weil ja auch niemand zu Schaden gekommen ist. Und Ende August 79 sind für diese Verhandlungen zwei hohe BKA-Beamte nach Beirut geflogen, um das zu besprechen. Da war dann auch noch eine Sicherheitsgarantie von Palästinenserführer Arafat nötig, dass sie nicht zu Schaden kommen würden. Und da war dann auch der deutsche Botschafter dabei. Und die These auch von Terrorfahnder Carsten, der mir ja sehr geholfen hat bei diesem ganzen Podcast, ist, bei dieser Gelegenheit vermutlich hat sich der Botschafter bei den BKA-Beamten nach dem Fall Robert Pfeffer erkundigt. Mhm. Haben sie da irgendwas auf den Weg gebracht? Passiert da irgendwas? Und dann haben die wahrscheinlich gesagt, oh, ja, da kümmern wir uns drum.
Die Theorie, dass dein Onkel ermordet wurde, die konntest du ja auch deswegen so erhärten und dann eben auch aufschlüsseln in dieser siebten Folge, weil du eben Recherchematerial auftun konntest, das verschollen war. Wir erklären gleich noch, wo es verschollen war, wirklich in einem Schrank, wie man sich so vorstellt, so wirklich versteckt im hintersten Winkel. Aber dieses Material war der Staatsanwaltschaft überhaupt nicht bekannt. Also dieser Dr. Gerhard hatte keinen Zugriff darauf. Und das hat mit der anderen großen Erkenntnis im Nachgang des Podcasts zu tun, nämlich der Rolle des Stern, also des Arbeits- und Auftraggebers von Robert Pfeffer.
Dieses Material lag beim Stern und der Staatsanwalt hatte davon erfahren und er hatte einen Termin mit Henry Nann, dem Chefredakteur.
Ganz kurz Material, also es ist im Grunde das, woran Robert zuletzt gearbeitet hat, so im Grunde Versatzstücke, Transkriptionen von Interviews und so weiter. Also im Grunde ja, das ganze Arbeitsmaterial eines Journalisten letztendlich.
Das wusste natürlich der Staatsanwalt zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht. Da war irgendwie die Rede von irgendeinem Tagebuch oder so. Aber ich konnte das jetzt ja studieren, genau das, was du gerade gesagt hast. Abschriften von Interviews, Buchkapitel. Also der Staatsanwalt geht im Dezember 79 zu Henry Nann wegen dieses Materials.
Und dann habe ich ihn aber gefragt, sagen Sie mal, haben Sie, wo sind die Unterlagen? Befinden die sich hier im Besitz des Stern? Und dann hat er gesagt, nein, ich habe den Auftrag gegeben, dass die nach Beirut zurückgeschickt würden. Und da habe ich ihn gefragt, ja, sind die denn zurückgeschickt worden oder sind die vielleicht durch irgendeinen Zufall immer noch bei Ihnen? Und da hat er gesagt, na, damit habe ich Herrn Liedtke beauftragt.
Klaus Liedtke, der kam auch im Podcast vor, war damals der Auslandschef des Stern. Und der Staatsanwalt, so erzählt er das jedenfalls, hat dann nachgefragt, ob Henry Nann denn sicher sei, dass Material auch wirklich weg sei.
Und dann hat er gesagt, also das erinnere ich sogar noch wörtlich, das wird bei Ihnen nicht anders sein. Wenn ich etwas anordne, dann geschieht das auch. Nun muss man diesen Typ mal erlebt haben. Das war ja ein Herrscher aller Reußen, der saß wie ein Habicht da oben, als hätte er jeden Faden in der Hand. Da drückte er nur auf eine Taste und rief da ziemlich laut rein, Liedtke soll sofort kommen.
Ja, Liedtke ist dann natürlich sofort gekommen, Henry Nann lässt man nicht warten und sagt, ja, die Unterlagen, die habe er ja sofort zurückgeschickt nach dem Erhalt des Auftrags. Und der Staatsanwalt fragt dann noch, ob er Kopien angefertigt hätte. Nein, sagt Liedtke. Und dann fragt er ihn, was hat denn drin gestanden in den Unterlagen? Und Liedtke sagt, nichts, nichts über Carlos, nichts von Bedeutung. So erzählt das der Staatsanwalt. Ich habe leider natürlich keine andere Perspektive, aber er sagt, dieses Material wäre für ihn eigentlich der einzige Anhaltspunkt gewesen, um in der Mordermittlung irgendwie weiterzukommen. Das hatte er dann nicht mehr und dann hat er die Sache abgehakt.
Also das muss man sich vorstellen, da gibt es einen Mordfall. Es gibt Ermittlungen eines Staatsanwalts, der auch noch mit dem Ort Opfer bekannt ist, also irgendwie schon wahrscheinlich ein gesteigertes Interesse hat, das rauszufinden. Dazu noch diese BKA-PLO-Seilschaften und Verbindungen und Gespräche, die auch nochmal Bewegung in die Sache geben. Und dann sagt der Stern einfach, ach so, hier ist übrigens eine Sackgasse, wir haben gar keine Unterlagen, jetzt gibt's nicht. Wie kann das eigentlich sein?
Ja, ich glaube, das ist eine ganz wichtige Frage und man kann die Sache von zwei Seiten betrachten. Du kannst natürlich sagen, der Stern wollte einfach Roberts Quellen und irgendwie auch seine eigenen Quellen schützen, hat das deswegen weggeschickt. Natürlich konnte man aus diesem Material ersehen, da gab es viele Menschen, die vertraulich mit ihm geredet haben, also ohne dass irgendjemand wissen sollte, dass das passiert ist. Und es gibt ja auch aus guten Gründen Quellenschutz und Zeugnisverweigerungsrecht für Journalisten. Wir beide sind Journalisten. Wir haben da sicherlich beide Sympathie für. Und wenn das der Grund wäre, warum der Stern dieses Material weggeschickt hat, dann wäre das für mich natürlich völlig in Ordnung.
Also klar, Quellenschutz ist das eine, es ist eine Arbeitsgrundlage für uns. Man kann auch sagen, Robert Pfeffer war in einem super gefährlichen Milieu unterwegs. Also da gibt es sicherlich sehr viel, was man verhindern wollte. Aber es ist ja trotzdem so, dass da quasi die Hilfe bei der Ermittlung in einem Mordfall versagt wurde, oder? Also der Stern ist da als Bremser aufgetreten oder Henry Nann eigentlich dann in seiner Person.
So würde ich das auch sehen. Eigentlich ist es so, in meiner Wahrnehmung, dass die Aufklärung behindert, um nicht zu sagen verhindert wurden. Und da ist natürlich die Frage, warum? Warum ist dem Stern nicht wichtig, dass die Aufklärung des Mordfalls Robert Pfeffer vorankommt? Oder vielleicht kann man auch sagen, speziell Henry Nann. Nicht wichtig und eine Erklärung könnte sein, dass der Stern befürchtet hat, dass er eben irgendwie für den Tod von Robert Pfeffer haftbar gemacht werden soll. Die Frage ist auch, warum. Robert hatte ja dem Stern vorgeworfen, dass er ihn in Gefahr gebracht hat mit einem Text, den die Redaktion in Zusammenhang mit einem Interview mit Abu Yad im März 79 veröffentlicht hat.
Das war so eine Art Vortext, also im Grunde so, wo man Abu Iyad noch mal ein bisschen charakterisiert hat und nicht unbedingt auf eine Weise, die ihm wahrscheinlich gefallen hat.
Ich habe auch darüber mit Stern-Kollegen gesprochen, die haben gesagt, wir hatten doch gar keine andere Wahl. Wenn wir diesen Mann interviewen, müssen wir doch sagen, wer er ist. Und ich kann das auch verstehen, dass sie das sagen. Aber Robert hatte eigentlich mit ihnen vorher besprochen, bitte haut nicht so sehr auf den Putz.
Denn er wollte ja noch was von ihm. Ne?
Er wollte noch was von dem und er war ja da die ganze Zeit in dieser wirklich gefährlichen Umgebung unterwegs.
Und also Abu Iyad sieht sich als Befreiungskämpfer und der Stern macht ihn aber zum Terroristen quasi.
Er sagt, er ist ein Extremist, der Mordkommandos in alle Welt schickt und so. Das ist also der Hintergrund. Und wie gesagt, ich finde, es gibt Argumente dafür, warum man sagen kann, ja, man darf nicht drum rumreden, aber in dieser Situation hatte Robert zumindest darum gebeten und sagt, wir hatten das doch besprochen, dass ihr das nicht so sagt.
Ja, jetzt ist das Material also weg und du bekommst es viele Jahre später, aber erstmal ist das Material einfach verschlossen, weg, perdu, nicht mehr auffindbar. Was passiert dann im Stern?
Im Stern spricht dann der Staatsanwalt noch ein bisschen mit Henry Nann über Robert und Henry Nann, und wie gesagt, das ist die Erinnerung von Dr. Gerhard, dem Staatsanwalt, der sagt, Henry Nann hätte jetzt nicht so toll über Robert geredet. Er sagt halt, ja, ich habe dem eigentlich von Anfang an misstraut in dieser ganzen Carlos-Geschichte. Und das Interessante ist, dass das auch bei Dr. Gerhard offenbar auf fruchtbaren Boden fällt. Der ist nicht so richtig schlau aus ihm geworden. Der Robert war ja sehr selbstbewusst und hat manchmal so Geschichten erzählt, von denen man, glaube ich, auch nicht so richtig wusste, sind die jetzt wahr oder nicht wahr. Und deswegen dachte, glaube ich, der Dr. Gerhard, ah ja, jetzt erzählt der Henry Nann das auch. Ja, ich kann da wahrscheinlich nichts mehr machen. Fühlt sich bestätigt in seiner Auffassung und hat natürlich auch das Gefühl, das Material ist weg. Die Sache ist erledigt und die Ermittlung schläft ein.
Und dann gibt es eine weitere Theorie, die sich ganz lange hält. Und da müssen wir jetzt, glaube ich, mal ein bisschen auseinander
dröseln,
was es da so alles gibt. Also es gibt die PLO und Teil der PLO, der Palästinensischen Befreiungsorganisation, sind die Fatah und die PFLP. Die Fatah ist, da ist Abu Iyad drin, den du für den Drahtzieher des Mordes hältst. Und die PFLP ist auch eine Gruppe. Und die ist aber die, auf die der Stern jetzt sozusagen den Blick lenkt.
Zumindest eine Person aus dem Stern, nämlich der Nachfolger von Robert in Beirut. Der heißt Bernd Dörler, mit dem konnte ich sprechen. Und der sagt, ich glaube, dass der PFLP-Gründer Georges Habash, der im Jahr 2008 gestorben ist, dass der dahinter steckt. Das war offenbar ein sehr charismatischer Mensch. Robert hat den auch mal interviewt, da gibt es auch ein Foto mit ihm. Mit Georges Habash hat dieser Bernd Dörler über Robert gesprochen und es war wohl auch ein berühmter Fotograf, ein Sternfotograf namens Jay Ulal dabei.
Ich komme deswegen auf Habash, weil ich ihn gefragt habe. Ich habe ihm gesagt, hier in Beirut erzählt ihr darum, dass sie Pfeffer ermorden ließen. Und dann hat er gesagt, Robert was a dear friend, but he talked too much. Und dann habe ich ihm, glaube ich, gesagt drauf, jeder in Beirut redet zu viel. Aber warum gleich ermorden? Und dann hat er mich nur so angelächelt. Und ich hatte keinen Zweifel.
Also, er spricht mit dem PFLP-Chef und hat danach irgendwie den Eindruck, der hat hier Robert töten lassen, aber er hat es nicht weiter recherchiert. Und er hat auch zu mir gesagt, Beirut war wirklich ein Gerüchtesumpf damals. Ich glaube, dass er diesen Eindruck, den er hatte, weitergetragen hat. Und das hat dann natürlich Gewicht, wenn ein Stern-Korrespondent damals gesagt hat, ich glaube, habe schon die PFLP haben Robert getötet. Dieses Gerücht war schon vorher da. Und es hat sich dann aber über Jahrzehnte gehalten und wurde eben weiter transportiert, ohne dass es je erhärtet werden konnte.
Also die PFLP-Theorie sozusagen, die liefert lange so eine Erklärung, mit der alle ganz gut leben können. Das sind halt diese besonders Radikalen, die jetzt ihn wahrscheinlich einfach ermordet haben, weil er ein bisschen zu viel wusste und ein bisschen zu viel erzählt hat. Eigentlich aber ist der Drahtzieher wahrscheinlich ein anderer. Und zwar Abu Iyad, der damalige Geheimdienstchef der Fatah und wahrscheinlich derjenige, der den Mord in Auftrag gegeben hat. Was hast du über den noch herausgefunden?
Also der ist ein sehr einflussreicher Mensch in den 70ern schon gewesen. Ist das auch danach noch weiter? Aber wie zum Beispiel der Autor Aaron Klein geschrieben hat, das ist ein israelischer Autor, der sich sehr gut mit den Geheimdiensten dort auskannte. Abu Iyad lebt das Leben eines Menschen, der permanent verfolgt wird. Er hat keinen festen Wohnsitz, seine Frau und seine Kinder, seine 6 Kinder leben in Ägypten, in einem Vorort von Kairo. Denn der steht nach dem Massaker von München, da wird er für den Drahtzieher gehalten bei den Olympischen Spielen, da wird er für den Drahtzieher gehalten und deswegen steht er ganz oben auf der Todesliste, die der Mossad danach angelegt hat. Und es gibt viele Anschläge auch auf ihn. Mehrere Male entkommt er diesen Mordanschlägen nur knapp. Zum Beispiel 1985, da greifen israelische Kampfbomber in Tunis Gebäude der PLO an und töten dabei 60 Palästinenser. Und sie sind sich eigentlich sicher, dass Abu Iyad doch unter ihnen sein müsste, aber ist er dann nicht, mehr oder weniger zufällig. Also er muss permanent damit rechnen, dass es gleich vorbei ist und hat deswegen auch immer wahnsinnig viele Leibwächter um sich herum. Ich habe darüber mit Willi Voss gesprochen, ein deutscher Fatah-Insider. Das ist derjenige, den Robert am Tag vor dem Mord angerufen hat, der Abu Iyad gut kannte. Und ich habe ihn gefragt, was ist denn das eigentlich für so ein Leben, wenn man eigentlich jederzeit damit rechnen muss, dass man ermordet wird. Und das hat mir Willi Voss dann erzählt.
Wenn man in einem solchen Umfeld tätig ist und lebt. Ich bin zum Beispiel, das habe ich alles gelernt. Ich bin nie in einen Aufzug im Erdgeschoss angestiegen. Ich bin ins zweite Geschoss gegangen oder ins erste oder ins dritte und habe von dort aus den Aufzug geholt und hatte die Hand an der Waffe. Mit dem Auto zu fahren hieß, ich fahre erstmal in irgendeine Garage, wo ich dann einen zweiten Ausgang habe, drehe da eine Kurve. Man war ja dauernd in einer solchen Situation im Glauben, irgendwer hat ein Auge auf mich geworfen oder so. Das war normal, sich so zu verhalten. Und das hat genauso Abu Iyad gemacht.
Und Voss hat mir auch noch 2 Sachen erzählt, an die ich immer wieder denken muss. Er meinte, er hat seiner 12-jährigen Stieftochter beigebracht, wie man schießt. Und wenn er mit dem Auto in Beirut unterwegs war, dann lag immer mindestens eine Handgranate auf der Mittelkonsole, meinte er.
Wahnsinn. Wie geht's jetzt weiter mit diesem Abu Iyad? Also der lebt ein Leben in ständiger Angst und mit einem, also wirklich auch berechtigten Verfolgungswahn. Lebt er heute noch?
Der lebt nicht. Der wurde im Jahr 1991 getötet und zwar im Januar. Und wahrscheinlich steckt der berüchtigte palästinensische Terrorist Abu Nidal dahinter. Der Hintergrund ist folgender. Abu Iyad trifft sich in der tunesischen Hauptstadt Tunis mit dem Verantwortlichen für die PLO-Sicherheit und noch einem dritten Mann. Sie beraten da über den drohenden Golfkrieg, nachdem Saddam Hussein Kuwait überfallen und annektiert hat. Und auch bei diesem Treffen gibt es wieder viele Leibwächter, die ja immer um ihn herum sind und ihn beschützen sollen. Aber diesmal ist ein Verräter darunter und der heißt Hamza Abu Zaid. Und der lenkt die anderen Leibwächter ab, der dringt ins Haus ein und erschießt Abu Iyad und die anderen, nimmt dann sogar noch Geiseln, wird dann aber schließlich von Sicherheitskräften überwältigt und der PLO übergeben. Und er gesteht dann, dass er im Auftrag von Abu Nidal diesen Mord begangen hat. Und der Grund ist offenbar, und das ist, finde ich, ironisch bitter, in den Jahren vor seinem Tod ist Abu Iyad milder, so ein bisschen versöhnlicher geworden. Sieht offenbar auch, so kommt man nicht weiter, wenn man die palästinensische Sache verfolgt. Und er hat sich also bereit erklärt, den Staat Israel neben dem Palästinenserstaat zu akzeptieren. Und damit gleitet er aber in den Augen der palästinensischen Extremisten auf eine gemäßigtere Linie ab. Und das erregt ihren Zorn. Der ist ja ein einflussreicher Mann, der kann Dinge bewegen und deswegen beschließt Abu Nidal, ihn töten zu lassen. Und dann wird es nochmal ironisch, denn die beiden kennen sich schon sehr lang, schon Jahrzehnte eigentlich. Ganz am Anfang hat Abu Iyad Abu Nidal sogar gefördert.
Nichtsdestotrotz, also der eigentliche Mörder, der den Abzug gedrückt hat, sozusagen, ist dieser Leibwächter, dem es wahrscheinlich ja auch nicht wohlbekommen ist, dass er diesen Mord begeht, oder?
Nein, der wird hingerichtet. PLO-Führer Yasser Arafat besteht darauf, obwohl er sonst eigentlich oft milde walten lässt. Aber Abu Iyad war der älteste Freund und wichtigste Ratgeber von Arafat. Und das ist dann aber gar nicht so einfach. In Tunesien darf Hamza Abu Zaid nicht hingerichtet werden. Und auch im Jemen bekommt die PLO nicht die Erlaubnis dafür. Und dann wird es so, dass ich da wirklich auch jetzt gerade Gänsehaut bekomme, während ich das erzähle. Erinnerst du dich an die Szene in der Pate 2, in der Michael Corleone seinen Bruder Fredo töten lässt?
Ja, ich glaube, Michael steht am Fenster, Fredo steigt auf dieses Boot im Morgengrauen, glaube ich sogar, ne? Und dann betet er und wird in dem Moment erschossen vor den Augen seines Bruders.
Und das ist ungefähr die Szenerie, wie auch Hamza Abu Zaid getötet wird, dieser mörderische Leibwächter. Das schreibt der palästinensische Diplomat Abdallah Franji, der sich jahrzehntelang in Deutschland für die Palästinenser eingesetzt hat, in seiner Biografie Der Gesandte. Man fährt also mit dem Leibwächter aufs offene Meer, ins internationale Gewässer und erschießt sie da. Das ist in den Augen der PLO-Führung offenbar die angemessene Hinrichtung eines Verräters.
Also, jetzt sind sie quasi alle tot. Die Hauptpersonen dieser Geschichte, also dein Onkel sowieso, das ist der Ausgangspunkt. Dann derjenige, der wahrscheinlich der Drahtzieher dieses Mordes war, derjenige, der wiederum diesen Drahtzieher umgebracht hat, auch. Also es ist eine echte Gewaltspirale, die im Zusammenhang mit diesem Mordfall steht. Und die wiederum total eng mit deiner Familiengeschichte verwoben. Also was sich da alles entfaltet und was hat und was sich da offen gezeigt hat. Also was hat das mit deiner Familie gemacht? Wie haben die darauf reagiert?
Ja, ganz unterschiedlich. Also ich habe mit meiner Mutter darüber gesprochen, habe ihr ans Herz gelegt, den Podcast zu hören, hat sie aber nicht gemacht. Sie meinte, sie finde es zu hart, sich damit nochmal auseinanderzusetzen. Das war ihr, glaube ich, einfach zu real, weil sie Robert ja kannte.
Das war ihr Schwager. Mhm.
Das war ihr Schwager, genau. Dann gab es auch Familienmitglieder, die dachten, das klingt alles auch ziemlich gefährlich. Sollte man hier wirklich recherchieren? Sollte man diese Geschichte wirklich erzählen? Meine Generation, also meine Geschwister, meine Cousins und Cousinen, deren Kinder und so, die haben mir sehr positive Rückmeldungen gegeben. Die kannten das alles nicht, genau wie ich. Die fanden das interessant und spannend. Und mir war aber dann besonders wichtig, was meine Cousine denkt. Also ich wusste,
die Tochter von Robert,
die Tochter von Robert
auch nicht wirklich erlebt hat. Ne?
Sie war ja knapp 2 Jahre alt, als er getötet wurde. Und ich wusste natürlich, dass sie diesen Podcast sehr aufmerksam hören würde. Ohne Vater aufgewachsen, wusste nicht viel über ihn. Und sie hat mir dann am 24. Mai 2025 geschrieben, am 46. Todestag von Robert. Da hat sie sich dann sehr bedankt für die Arbeit und gesagt, dass sie den Podcast sehr langsam hört, um nicht zu verpassen. Dass es ihr aber auch manchmal sehr schwer fällt, weil es sie so schmerzt und sie dann gar nicht weiterhören kann. Also das ist so ungefähr das Spektrum, das ich an Reaktionen aus meiner Familie bekommen habe.
Also wirklich von bis, ja, von bis. Absolut. Ich will es lieber nicht so genau wissen, bis irgendwie ich höre jedes Wort. Und dann gab es da natürlich auch noch diesen Aufruf am Ende jeder Folge, ne? Also kanntet ihr Robert Pfeffer, gibt's Feedback, Anmerkungen und so weiter. Was hat dich da erreicht? Es gab ja wirklich diese E-Mail-Adresse robertpfeffer@swr3.de.
Zum Fall haben wir keine Hinweise bekommen, die uns weitergebracht haben, aber es waren tolle, wertschätzende Mails, also Hörer, die mitgerätselt haben, die eigene Theorien aufgestellt haben, die mit mir auch diskutieren wollten, wäre vielleicht nicht das oder das wahrscheinlich. Das, was mich sehr gefreut hat, ist, dass viele die Art des Journalismus gelobt haben. Also ich habe das ja natürlich nicht alles alleine geschrieben, sondern in einem Team. Und wir haben viel darüber nachgedacht, wie es gelingt, dass Hörerinnen und Hörer an den einzelnen Rechercheschritten dann eben teilhaben und wirklich auch mitfühlen können. Also wir haben das immer auf die Formel gebracht. Ich wollte der suchende Kilian sein und nicht der wissende Kilian. Und das ist sehr befriedigend, dass das geklappt hat. Und ich möchte gerne den Satz von einer Hörerin vorlesen, weil er mir so gut gefallen hat. Man kommt bei dieser Arbeit einem Angehörigen auf geisterhafte Art ungeheuer nah, kennt sie am Ende wahrscheinlich besser als jeder andere Mensch, der sie zu Lebzeiten kannte, und gleichzeitig bleiben sie fremde, körperlose Gespinste, und die Antwort auf die Frage, was hat diese Person mit mir zu tun, bleibt immer schillernd und offen.
Fremde, körperlose Gespinste, das muss man echt mal so wirken lassen. Also wahrscheinlich eine Schriftstellerin, nehme ich mal an. Du kennst den Namen. Aber du hast auch noch Post aus Beirut bekommen, also aus dem Dreh- und Angelpunkt dieser Geschichte.
Das war eine ganz außergewöhnliche Reaktion, über die ich mich auch sehr gefreut habe. Der Podcast wurde auch in Beirut gehört. Und dann hat mich das Orient-Institut Beirut für den Juli 2025 eingeladen, da einen Vortrag über den Podcast zu halten, also in Beirut selbst. Das habe ich sehr gern angenommen. Das war eine total spannende Reise, bei der ich viele neue interessante Leute kennengelernt habe und mir auch die Schauplätze natürlich alle angeguckt habe. Und besonders gut fand ich, dass ich bei der Gelegenheit endlich Laila Kadi treffen konnte.
Laila Kadi, die wirklich also dem Ganzen den Drall überhaupt gegeben hat. Ne? Also Laila Kadi, ich habe ja schon gesagt, es gab diese Materialsammlung im Stern, dann weitergeschickt nach Beirut. Und das landet ja dann über Umwege bei Laila Kadi, der guten Freundin deines Onkels. Und die macht damit erstmal ja gar nichts, sondern legt es erstmal beiseite. Und du tust es so viele Jahre, also wirklich über 4 Jahrzehnte später, legst du es offen und kannst daraus wirklich Erkenntnisse ziehen. Wie war es, diese Frau zu treffen? Was war das für eine Person? Wie kann man sie sich vorstellen, Laila Kadi?
Eine zierliche Person, wahnsinnig herzlich, auch sehr lustig. Also wir haben ja oft miteinander telefoniert, deswegen hatte ich schon einen Eindruck, wie sie so ist. Aber es war natürlich nochmal ganz anders, sie zu treffen. Die wohnt mitten in Beirut. Wir waren da an einem Freitagmorgen verabredet. Und ich fand es aber immer wieder erstaunlich, wie das eigentlich so ist, wenn man Menschen trifft, die man eigentlich gar nicht kennt. Aber es fühlt sich trotzdem so vertraut an, als ob sie schon jahrzehntelang in deinem Leben gewesen wären. Und ja, so war das mit Laila. Und ich wollte natürlich, nachdem wir uns dann begrüßt haben, wollte ich unbedingt eine Sache wissen.
Oh, first of all, before I forgot, Laila, yeah. Where did you keep the material?
Yeah. I want to see where did I keep the material.
Also, wo hat sie das Material aufbewahrt, habe ich sie gefragt. Und dann geht sie mit mir zusammen in ihr Schlafzimmer.
I kept it over there.
Over there, in your cupboard?
In a cupboard.
In one of your many cupboards.
Because this...
Can I take a picture?
Yeah, of course you can.
Also der Ort ist ein weißer Einbauschrank in ihrem Schlafzimmer und ich wollte natürlich sofort ein Foto machen von dieser Situation.
It was down there behind the boxes of the shoes. Sitting there for how many years? And this cupboard is always close the way it is.
Yeah.
I mean, I don't use it a lot.
Okay.
So I said, all right, I'll put it there and nobody will touch it. Not even me. Because it's not my property. I use it.
Every now and then?
Every now and then. I put the dress, take out the dress, something like that. Okay. I use it every 6 months for the shoes. Change the summer shoes to winter shoes.
It's unbelievable.
Also den Schrank benutzt sie nicht so oft. Roberts Material lag also unter Kleidern, die haben so darüber gehangen und hinter einem Schuhkarton. Und alle 6 Monate hat sie mal ein Kleid rausgenommen oder ihre Winterschuhe gegen die Sommerschuhe ausgetauscht. Und sie meinte, sie hat das Material dahin gelegt, sagt sie, weil niemand es da anrührt, auch sie selbst nicht, weil es ihr nicht gehört. Also ich glaube, man hat es auch so ein bisschen gehört, ne? Eine sehr charmante Person, die gar nicht fassen kann, auch heute noch nicht, dass sie mehr oder weniger ungewollt so eine Schlüsselfigur bei der Aufklärung dieses Falls war. Und wir haben uns da noch eine Stunde unterhalten und ja, beim Abschied hatte ich schon ein Kloß im Hals.
Well, thank you so much for...
Thank you again. Thank you again.
Da haben wir uns umarmt und die ganze Geschichte, wir haben darüber geredet, traurig, brutal. Aber sie hat Laila und mich zusammengebracht, zwei Menschen, die tausende Kilometer voneinander entfernt wohnen, die sich sonst nie kennengelernt hätten. Als ob sie auf mich gewartet hätte, um mir dieses Recherchematerial zu geben, wird uns immer miteinander verbinden.
Ja, und die ganze verrückte Geschichte dieses Recherchematerials, die ja, das ja von Hamburg nach Beirut und dann nach Heathrow und da nimmst du es dann entgegen. Es ist so irre, man muss es einfach selbst gehört haben, um es nochmal nachzuvollziehen, wie verrückt das eigentlich ist, nach 40 Jahren hinter den Sommer- und Winterschuhen irgendwann diesen Schlüssel zu finden, dieses nicht veröffentlichte Interview, was wahrscheinlich tatsächlich diesen Mordfall erklärt. Wahnsinn, was für eine Story. 7 Folgen liegen hinter uns und für dich eben auch ganz viele Erkenntnisse über deine eigene Familiengeschichte. Danke, ja, dass du uns nochmal davon erzählt hast.
Ja, sehr gerne.
Ja, und dann gibt es ja auch noch was zu erzählen in unserer gemeinsamen langjährigen Unternehmung. Also wir haben ja hier quasi jetzt mit dir einen Zwischenmieter gehabt bei diesem Podcast, aber es gibt tatsächlich Neuigkeiten zu Dark Matters Original sozusagen. Staffel 4 ist tatsächlich in Arbeit. Wir arbeiten gerade wie die burmesischen Brotspinnen daran. Es ist, wie ihr euch wahrscheinlich denken könnt und hoffentlich auch hört, eine Menge Recherche dabei. Und natürlich auch die Frage, welche 10 Geschichten wollen wir denn überhaupt erzählen? Welche passen gut in die Zeit? Welche sind wirklich die an denen sich viel ablesen lässt? Und wir leben ja gerade in Zeiten, in denen sich Konflikte zu Kriegen entwickeln, Kriege sich immer weiter verschärfen, die Bedrohungslage wächst. Also wir sind in so einer Art Teilchenbeschleuniger der Weltpolitik. Und da spielen natürlich auch die Geheimdienste eine Rolle und wandeln sich und müssen sich umstellen. Also Wegwerfagenten russischer Art zum Beispiel sind da so ein Stichwort. Das alles sortieren wir gerade, versuchen es in Geschichten zu bringen, die interessant sind. Und natürlich sind wir ganz eng im Austausch mit unseren beiden Geheimdienstexperten Holger Schmidt und Michael Götschenberg. Die sind ganz fest dabei, schon da das zu stricken. Und ab Januar geht es dann hier hoffentlich weiter auf dem Kanal mit der 4. Staffel Dark Matters. Ich freue mich auf jeden Fall schon sehr darauf, das alles zu präsentieren, wenn es fertig ist. Und wir hören uns also bald wieder. Dir, Kilian, danke ich erstmal, dass du diese Zwischenzeit hier so gut genutzt hast und deine Geschichte erzählt hast, beziehungsweise die deines Onkels. Und vielen Dank für 7 richtig spannende und manchmal auch richtig rührende, auf jeden Fall gut erzählte Folgen. 2 Schüsse ins Herz.
Ich hab zu danken.
Kilian Pfeffer, meine Damen und Herren. Und Eva-Maria Lemke ist erstmal kurz raus. Aber wie gesagt, wir hören uns wieder.